Reklame!
Wenn du im Urlaub bist, Christoph,
ja.
Wie häufig nutzt du da so das Internet?
Oh, wie häufig ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also, ja, schon Maps relativ viel.
Mhm, klar.
Ach, Social Media versuche ich aufs Geringste zu beschränken, aber natürlich so ein paar Sachen recherchieren. Ja, wo gibt es die besten Restaurants? Keine Ahnung.
Genau.
Irgendwelche Tickets für Attraktionen oder so. Ja, also schon regelmäßig auf jeden Fall.
Ja, würde ich schon auch mitgehen. Also klar, ich meine, ich glaube Maps oder Kartendienst eurer Wahl und Bewertungen für Restaurants und sowas,
ja,
kennt, glaube ich, jeder. Social Media dürften auch die meisten irgendwie kennen. Alle, die Kids haben, so wie ich, ja, manchmal ist halt auch die halbe Stunde dann doch irgendwie Bildschirmzeit und
ja,
je nachdem, wo man so ist.
Ich glaube, ich habe es auch gerade weniger klingen lassen, als es letztendlich ist. Ehrlicherweise. Naja.
Ja, man versucht es ja schon so ein bisschen mal runterzufahren, aber im Urlaub gehört es irgendwie auch dazu. Und es gibt natürlich auch manchmal so diese Zeit im Urlaub, wo man es halt dann einfach braucht.
Ja, auf jeden Fall. Und egal, ob ihr im Urlaub seid oder generell einfach sehr viel online, vielleicht ja eben auch mal online ein bisschen arbeiten müsst. Ich hoffe nicht im Urlaub, aber gerade bei uns Selbstständigen kommt das vielleicht hier und da mal vor. Ja, und vor allem, wenn ihr im Ausland Internet nutzen wollt, da haben wir für euch Saily, beziehungsweise Saily hat für euch eine ganz einfache Lösung. Saily ist der eSIM-Service von den Machern von NordVPN und bietet flexible Datenpakete in über 200 Ländern ohne SIM-Kartenwechsel mit transparenten Datenpaketen, ohne dass euch danach eine teure Roaming-Überraschung nach dem Urlaub erwartet, und ich kann es wirklich persönlich empfehlen. Ich habe es nämlich in unserem Japan-Urlaub dieses Jahr habe ich es genutzt. War super praktisch.
Mhm. Ja, ich könnte es halt komplett nach euren Bedürfnissen zusammenstellen. Also wenn ihr jetzt irgendwo im Ausland zum Beispiel gerade viele WM-Spiele gucken wollt, dann gibt es auch ein unbegrenztes Datenvolumen. Oder wenn ihr eben sagt, okay, ich will wirklich nur ein bisschen oder ich brauche wirklich nur ab und zu mal, wo muss ich lang gehen und welches Restaurant ist gut, na, dann gibt es auch Pakete, die bei wenigen Gigabyte schon beginnen.
Das Ganze ist super einfach. Dafür müsst ihr einfach nur die Saily eSIM-App runterladen, euer Wunschdatenpaket auswählen. Und wenn ihr die eSIM installiert habt, könnt ihr direkt nach der Ankunft am Ziel über das lokale Netz das Internet nutzen.
Ihr könnt euch jetzt außerdem noch exklusiv 15% Rabatt auf euer Saily eSIM-Datenpaket holen. Ladet dafür ganz einfach jetzt die Saily-App runter und nutzt den Code TALK beim Checkout vor eurer nächsten Reise.
Und wenn ihr vielleicht ganz kurz entschlossen, sehr spontan zum Beispiel zur WM noch fahren wollt in die USA oder Tickets für eins der K.O.-Spiele noch habt, Saily bietet euch für die gesamte Dauer des Turniers für die drei Gastgeberländer USA, Kanada und Mexiko einen festen Datentarif mit 35% Rabatt. Alle Infos findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Reklame. Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Ja, oh ja, Week Nummer 2, Woche 2 in der NFL ist fast rum und ihr hört eine neue Folge Montag hier von Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, in Woche 1 hatten wir gar nicht so viele krasse Überraschungen, zumindest gemessen daran, dass es Woche 1 in der NFL war und es da eigentlich immer sehr viele Überraschungen gibt. Aber in Woche 2 finde ich, umso mehr, also alleine, dass die Bucks 2-0 gehen, weil sie die Lions geschlagen haben. Die Browns haben die Jaguars geschlagen, da hatten wir drüber gesprochen. Das war jetzt kein kompletter Schocker. Aber dass die Cardinals zum Beispiel die Rams so dominieren, wie sie es getan haben. Und du hast dich nicht getraut, mit deinem Nummer 1 Quarterback aus dem Draft damals zu gehen, mit Malik Willis bei den Green Bay Packers, die einfach mal die Colts mit 53 Runs geschlagen haben.
Ja, also das, ich bin ehrlich, ich dachte, dass die Packers keine Chance haben mit Malik Willis in dem Spiel. Einfach anhand dessen, was wir bisher von ihm in der NFL gesehen haben. Aber die Colts Run-Defense scheint einfach ein massives Problem zu sein, was umso bitterer ist, weil wir über eine Gus Bradley-Defense sprechen, die ja tendenziell eher mehr als weniger Spieler sowieso schon in die Box zieht. Sie haben ein paar Verletzungen, ich glaube, DeForest Buckner war auch angeschlagen in dem Spiel, aber letzte Woche gegen Houston schon über 200 Rushing Yards zugelassen. Gegen die Packers 261 Rushing Yards, 164 davon im ersten Viertel. Also, wir werden am Donnerstag über die Colts ein bisschen ausführlicher sprechen. Gerade auch, weil die Offense ja auch echt enttäuschend war. Aber dass sie die Packers da nicht stoppen konnten, wo wir wussten, dass es nur über den Run gehen kann für Green Bay, das ist schon echt besorgniserregend. Und auf jeden Fall Hut ab vor dem, was die Packers da gemacht haben. Und dann eben effizient genug waren im Passspiel, um das dann auch zu gewinnen.
Ja, es sind sehr viele Spiele gewesen, wo es Themen gibt, über die man sprechen kann. Ich habe jetzt ein paar angerissen, aber es gibt trotzdem noch drei andere Spiele, die wir wirklich ausführlicher besprechen müssen. Und für alle, die sich fragen, mein Team wurde gar nicht besprochen am Donnerstag oder dann am Montag. Wir haben da schon einen Plan, dass alle Fans, alle Fangruppen auf ihre Kosten kommen.
Genau, also wir machen ja auch den Montag, wenn wir das planen, so ein kleiner Blick mal hinter die Kulissen, wenn wir so einen Montag planen, über welche Spiele wollen wir sprechen, gucken wir immer, was haben wir letzte Woche in der Preview gemacht und welche Spiele bieten sich diese Woche für die Preview an. Und da gibt's, also es gibt ein paar super Beispiele dafür, zum Beispiel Chicago. Chicago wäre an sich auch ein Thema, was man heute ausführlicher mal machen könnte, jetzt nach den ersten beiden Spielen, aber die spielen eben gegen die Colts am Sonntag. Das ist so ein Spiel mit zwei kriselnden Offenses so ein bisschen, oder Colts, mal gucken, wo es hingeht. Da werden wir am Donnerstag ausführlicher drüber sprechen. Patriots. Patriots waren eine richtige Überraschung gestern. Ich war echt überrascht, wie die den Ball am Boden dann doch wieder bewegen konnten gegen Seattle. Dass die defensiv gut sind, das wussten wir, die Patriots. Aber dass sie offensiv eben wieder an den 200 Rushing Yards da kratzen, werden wir auch drüber sprechen in der Preview, die spielen gegen die Jets schon am Donnerstagabend. Das heißt, ihr habt, viele von euch haben uns geschrieben, ey, über das Spiel müsst ihr doch sprechen, macht ihr das Spiel, macht ihr das Spiel. Wir müssen es halt ein bisschen einfach limitieren, was wir im Montag machen, weil wir nicht so viel schauen können, bis wir diese Aufnahme hier machen. Also bei mir reicht es in der Regel für 4, vielleicht 5 Spiele, je nachdem, wie gut ich mit allem durchkomme. Mehr ist einfach nicht drin. Und wir haben einen Plan, wir werden dann über Teams, die ihr vielleicht heute vermisst, weil sie irgendwie ein Spiel hatten, über das man auch reden könnte, die kommen dann vielleicht wirklich am Donnerstag dran.
Das erste Spiel, über das wir sprechen müssen, ist das Spiel der New Orleans Saints. Respekt an die New Orleans Saints. Mhm. Also 47-10 gegen die Panthers in Woche 1 zu gewinnen, ja, haben wir drüber gesprochen, geschenkt, weil die Panthers einfach wirklich übel sind. Aber dann in Woche 2 mit einem 44-19 gegen die Cowboys nachzulegen, Hut ab. Damit haben wir wirklich nicht gerechnet, also mal so gar nicht. Die Saints stehen jetzt bei 91 Punkten in 2 Spielen. Weißt du, wie lange sie dafür in der letzten Saison gebraucht haben? Boah.
Ich hätte gesagt, so 5 Spiele vielleicht?
Vollkommen richtig. Stark. 5 Spiele. Plus 62 Punkte, Point Differential. Platz 2 sind die Chargers mit plus 35. Das nur mal so als kleinen Vergleichswert. Die haben in 2 Spielen insgesamt 3-mal gepuntet. Jeder einzelne Punt war erst im 4. Viertel bei riesiger Führung. Mhm. Derek Carr sieht überraschend gut aus. Alvin Kamara sieht sehr, sehr gut aus. Er hatte gestern 4 Touchdowns. Übrigens, auch hier ein kleiner Side-Fact, wir erinnern uns alle an dieses Spiel, wo er 6 Touchdowns hatte, wurde gestern auch in der Übertragung mehrfach erwähnt. Kann er das wieder schaffen? Weißt du noch, gegen wen das war?
Ich weiß nur, dass es an Weihnachten war.
Aber ja, das weiß ich auch noch.
Hätte ich jetzt nicht mehr gewusst, nee. War es auch gegen Dallas?
Nein, aber fast. Gegen die Vikings. Trainiert also, von?
Mike Zimmer, ja klar. Ja. Ja. Ich hab, also kurz war es in meinem Kopf, das aber fast. Moment, was?
Ja, fast. Es war zumindest der gleiche Defensive Coordinator sozusagen, damals Head Coach bei den Vikings. Die Pass Protection der Saints fällt nicht ansatzweise so ins Gesicht wie befürchtet. Ich bin nicht bereit zu sagen, die spielen viel besser in der O-Line als erwartet. Aber Clint Kubiak, der neue Offensive Coordinator, macht wirklich alles, was man machen kann, um einer Offensive Line zu helfen. Und es funktioniert zumindest mal nach 2 Wochen. Wie nachhaltig das sein kann, sprechen wir gleich noch drüber. Aber viele Motions, viel Play-Actions, viel mit 2 Tight Ends auf dem Feld, viel mit 2 Backs auf dem Feld. Also, Clint Kubiak ist wirklich der Gewinner der ersten 2 Wochen.
Kann man, glaube ich, so unterschreiben. Wobei ich auch sagen würde, Derek Carr ist ein Gewinner der ersten 2 Wochen.
Absolut. Also wieder so ein langes Ding auf Rashid Shaheed. Ja. Mal sehen, wie viele Wochen er das wiederholen kann. Und bis,
Rashid Shaheed, ich hab's dir gesagt. Ich will's dir nur mal kurz einwerfen. Das ist meine eine Saints-Prediction, die gut war, dass Rashid Shaheed eine gute Saison hat.
Ja, machen wir mal halblang. Es sind 2 Wochen, es sind 2 lange Bälle.
Fair. Ja? Nein, also ich finde, sie verlangen ja eben aber auch von Derek Carr kein High-Volume-Passing-Game. Derek Carr hat nach 2 Spielen 30 Completions. Der hatte 11 Completions gestern. Das ist ja nicht viel, aber sie sind halt unfassbar explosiv. Sie laufen den Ball viel besser, als ich es erwartet hatte. Gegen die Panthers haben wir ja auch ein bisschen drüber gesprochen, war es ganz viel Production noch mit einem kurzen Feld, ne? Scoring nach Turnovern und war einfach, also die Offense musste da auch dann relativ schnell schon im Spiel nicht mehr wahnsinnig viel machen. Und ich hatte ja gesagt, Dallas ist ein Maßstab eben ein Stück weit, auch um zu sehen, wo die wirklich stehen. Und das war einfach ein Statement von den Saints. Ja. 44 Punkte, hast du schon gesagt. 5 Touchdown-Drives über je 70 plus Yards. Also nichts mit kurzem Feld und so weiter. Die ersten 6 Drives, alle Touchdowns. Und das Spiel war natürlich im 3. Viertel durch. Jetzt ist halt so die Frage, warum? Du hast ein paar Punkte schon angesprochen, die, glaube ich, ganz wichtig sind, eben mit Kubiak, mit dem Scheme. Ja, Shotplays sind das eine. Rashid Shaheed hat einen ähnlichen Touchdown gehabt hier gegen die Cowboys wie gegen die Panthers. Gegen Dallas, das war, ich glaube, es waren 70 Yards, ne, war der Touchdown zu ihm. 54 Yards in der Luft der Ball gewesen. Alvin Kamara hatte diesen 54-Yard-Screen-Touchdown. Der läuft den Ball super in dieser Offense, sieht richtig gut aus. Ich glaube, gerade im Run-Game hilft das Scheme auch extrem. Die Line ist insgesamt eine positive Überraschung, aber das Run-Game und generell dann auch, wie sie halt das Passing-Game darauf aufbauen. Also viel, viel mehr Play-Action als die letzten Jahre. Mehr Motion, hast du schon gesagt. Das ist viel weniger statisch. Sie helfen der Line eben deutlich, deutlich mehr. Und sie helfen auch Carr deutlich mehr. Im Passing-Game, also, müssen wir mal sagen, 11 Completions für 243 Yards.
Wenn du dir,
ja, sehr effizient. Seine Pass-Map sieht auch sehr, sehr witzig aus, weil ich glaube, er hatte genauso viele Completions hinter der Line of Scrimmage wie bei Pässen über 20 plus Yards. Also, es ist echt sehr, sehr wild. Und ich muss, also, ich will hier auf jeden Fall auch eine Lanze für Derek Carr brechen, weil er wirft diese Shot-Plays im Moment, selbst wenn er Pressure im Gesicht hat. Also, dieser Touchdown auf Shaheed, da kriegt er ja Druck von der Defense. Geht erst kurz in die Pocket sehr gut, dem ersten Rusher so ein bisschen ausweichen. Und dann kriegt er ja auch einen ordentlichen Hit noch nach dem Pass. Und trotzdem wirft er den tief. Und so kennen wir Derek Carr eigentlich nicht. Also eine seiner größten Schwachstellen ist der Mangel an Aggressivität als Passer eigentlich die letzten Jahre immer gewesen. Dass er eben oft nicht die Big Plays sucht oder selbst wenn sie da sind, den Ball halt nicht tief rausfeuert. Und eine andere Schwachstelle ist eben sein Umgang mit Pressure gewesen. Das war ja bei uns beiden so der Grund, warum wir so skeptisch waren. Wenn die Line schlecht ist, wenn Derek Carr hinter Pressure oder mit Pressure viel umgehen muss. Und im Moment muss man einfach sagen, er feuert halt diese Bälle nicht nur tief, also auch das gegen jetzt dieser Shaheed-Touchdown, das war ja wirklich quasi über zwei Safeties rübergeworfen, mit Pressure direkt in der Pocket. Und dann eben, das funktioniert halt alles auch gut zusammen. Also Shaheed und Olave gewinnen vertikal, aber gewinnen auch bei diesen ganzen Inbreakern. Da haben die beide mehrere Plays gemacht, mehrere First Downs rausgeholt in dem Spiel gestern. Es sieht wirklich rund aus. Also gerade jetzt in einem Spiel gegen eine Defense, wo ich das so nicht erwartet hatte. Wie gesagt, keine große Volume im Passing-Game, aber sie kriegen die Aggressivität aus Derek Carr, sie bekommen die Big Plays. Run-Game und Pass-Game sehen gut zusammen aus. Es ist, schematisch haben wir ja vor der Saison drüber geredet, dass es so wäre so der Best-Case, aber im Moment ist halt der absolute Best-Case, der auch wirklich eintritt. Und das ist, ja, muss man einfach sagen, macht richtig viel Spaß zuzuschauen. Das war das erste Spiel, was ich gestern aufgearbeitet hatte. Und ich war ehrlicherweise, ich meine, ich kannte das Ergebnis, aber das zu sehen, ich war echt geschockt, wie gut es aussah.
Ja, ich will natürlich jetzt nicht, also ich gebe zu, und wir geben wahrscheinlich beide zu, dass man damit nicht unbedingt gerechnet hat und auch nicht rechnen konnte. Also zeigt mir den Saints-Fan, der gesagt hat, ja, die ersten zwei Spiele gewinnen wir mit plus 62 Punkten unterm Strich. Ich will trotzdem sehen, wie sich das entwickelt, wie diese Offense aussieht in den nächsten Spielen, wenn Mannschaften ein bisschen mehr Videomaterial zur Verfügung haben, weil das ist einfach, du hast es ja angedeutet, eine komplett anders aussehende Offense, die sich komplett anders verhält als in den letzten Jahren. Und sowas musst du dann ja auch erstmal sehen. Und sowas musst du als Defense dann auch erstmal wissen oder als Coaching-Staff erstmal wissen, damit du deine Mannschaft darauf vorbereiten kannst. Die Cowboys, und damit können wir mal auf die andere Seite schauen, die natürlich gleichzeitig ja eine Enttäuschung waren, wenn man so hoch gegen die gegen den Außenseiter hier verliert. Aber bei den Cowboys haben wir in den letzten Jahren auch einfach häufig oder zu oft darüber gesprochen, dass sie gegen Underdogs von außen arrogant in so eine Partie gehen, zu selbstsicher, weil man hatte diese Woche 1 als Vergleichsmöglichkeit und hätte sich da besser drauf einstellen können, weil gerade die Defense, das hat ja gar nicht funktioniert, überhaupt keinen Zugriff bekommen. Shaheed konnte dadurch zwei Safeties, die tief stehen, durchlaufen und der Ball wurde drüber gezimmert.
Ja.
Das ist halt, vielleicht können wir erstmal mit der Dallas Defense anfangen. Damit haben wir halt überhaupt nicht gerechnet, dass das so kommt.
Ja, es sind so ein paar Sorgenpunkte, die wir zum Teil letztes Jahr auch schon hatten, aber wo wir auch eigentlich dachten, dass die besser werden dieses Jahr. Also ein großes Thema letztes Jahr mit der Cowboys Defense war ja Linebacker-Play, weil sie haben dann ein, zwei Leute verloren gehabt, dann haben sie nur noch irgendwelche Safeties, 200 Pfund Leute auf Linebacker gehabt und hatten dann Riesenprobleme mit dem Run. Da dachten wir aber eigentlich, Eric Kendricks, ja, älterer Veteran, aber immer noch ein guter Run-Defender. Marvin Overshown war als Quarterback-Spy teilweise in Woche 1 auch echt ein Faktor, hat da auch Plays gemacht. war jetzt ein Riesenrückschritt wieder. Defensive Line, eigentlich ja eben auch so. Sie haben junge Spieler da im Zentrum. Mazi Smith auf Nose Tackle, das ist so jemand, der den nächsten Schritt machen muss. Aber auch da dachten wir eigentlich so, okay, Mike Zimmer, der wird es ein bisschen stabiler, ein bisschen aggressiver machen, ohne aber hinten die Big Plays dann dafür zuzulassen. Und bisher, jetzt in Woche 1, hat es sehr gut geklappt. Aber da muss man eben auch wieder hier sagen, so sehr wir es bei den Saints gesagt haben, die Browns Offense ist wahrscheinlich auch nicht der Maßstab für eine Defense, wenn wir jetzt sozusagen die Saints-Spiel als Parallele dann dazu legen. Ich bin bei den Cowboys defensiv, war es natürlich enttäuschend gestern. Für mich war fast aber noch mehr die Offense letztlich gestern das, wo ich gesagt habe, das sind eben die, genau die Probleme, die ich vor der Saison befürchtet habe für Dallas.
Ja, in Woche 1 war man da sehr effizient, aber wenig gefordert. Jetzt war man viel mehr gefordert, direkt von Anfang an, und konnte einfach nicht liefern, konnte das Tempo nicht mitgehen. Weil das Verrückte ist ja, die Cowboys haben auch bei 5 der ersten 6 Drives gepunktet. Mhm. Aber halt nur einen Touchdown. Richtig. Und dann noch einen Turnover dabei, eine Interception. Das ist dann halt, wenn eine andere Mannschaft so ein Tempo vorlegt, zu wenig. Vor allem dann natürlich in der Red Zone, wenn man da bei 4 Field Goals steht nach 6 Drives.
Genau. Und es sind eben, wie gesagt, die Probleme, die ich da befürchtet hatte. Also so falsch ich bei den Saints lag, allem Anschein nach, glaube ich, bei Dallas, die Offense bisher bestätigt es so ein bisschen. Sie haben keine verlässlichen sekundären Playmaker hinter CeeDee Lamb. Umso mehr, wenn Jake Ferguson nicht spielt. Sie haben kein Run-Game mit Zeke Elliott, Rico Dowdle, hinter einer Line, die sich auch noch findet. Selbst gegen eine Saints-Defensive Line, die da, glaube ich, schlagbar sein kann. Aber Dallas hatte hier ja auch sogar Probleme in Pass-Protection zum Teil. Und dann ist es einfach super viel auf Prescott abgeladen. Da musst du viele lange Drives hinlegen. Du musst First Downs eben durch die Luft andauernd wieder und wieder durch die Luft kreieren. Mit einer Playmaker-Gruppe, die halt, also ja, Talbert und Cooks als Roleplayer okay. Aber das sind keine Spieler, auf die ich mich stützen will, wenn das Passing-Game auch noch das Ganze tragen muss und du in einem Shootout mitgehen musst. Und dann kriegen wir halt wirklich so Plays. Ich hab's mehrfach gedacht, ich mir so, boah, das ist halt, das willst du eigentlich nicht haben. So Wheel Route zu Rico Dowdle oder ein 1. und 20 Run für nix und danach ein Screen zu Kavonte Turpin für nix und dann ein Checkdown zu Dowdle, um ein Field Goal zu kicken. Oder dieser Endaround zu Cooks in der Red Zone, der im Backfield gestoppt wird und dann beim nächsten Play bist du in 3. und lang und Prescott wird gesackt. Cowboys hatten keinen Run über mehr als 7 Yards in dem Spiel gestern. Die hatten so viele Runs bei First Down oder auch 2. und 8, 2. und 7, die nix eingebracht haben und dann eben Drives entweder gefährdet haben oder auch einfach de facto beendet haben. Also natürlich entgleitet ihnen das Spiel, weil ihre Defense einen grausamen Tag hatte. Das steht ja außer Frage. Wenn der Gegner 44 macht, wirst du die meisten Spiele verlieren. Aber die Offense konnte eben auch zu keinem Zeitpunkt auch nur halbwegs mitgehen. Und man sieht einfach, finde ich, jetzt nach 2 Spielen zumindest, so Zwischenfazit, sie sind offensiv nicht auf dem Level, das die letztes Jahr hatten. Und dann haben wir jetzt von den Saints. Die Saints haben eine sehr, sehr gute Secondary. Sie haben aber CeeDee Lamb eben auch über weite Teile des Spiels rausgenommen. Er hatte diesen tollen Catch-and-Run zum langen Touchdown. Aber sonst hatten sie ihn echt viel auch im Griff. Und das passiert eben, wenn du nur ein wirklich gefährliches Target im Passing-Game hast. Dann wird sich der Gegner darauf fokussieren. Und die Saints waren sehr, sehr physisch. Haben gerade, fand ich, diese ganzen kurzen Pässe, haben sie super hart drauf getriggert und getackelt. Ja, und dann kommen halt die Fehler irgendwann. Also die Interceptions, bei der ersten rutscht der Receiver weg bei einem Inbreaker, sodass dann Prescott den quasi direkt zum Corner wirft. Da kann er nicht viel dafür. Der zweite war einfach ein Wurf in Double Coverage. Ich glaube, den wollte er einfach erzwingen zu CeeDee Lamb. Er hat auch richtig gute Plays gemacht, Dak Prescott, in dem Spiel. Aber das ist einfach too much, wenn er und Lamb das mehr oder weniger hier tragen müssen.
Also, Chapeau, was die Saints angeht, gerade offensiv. Sehr überraschend. Ich will trotzdem erstmal sehen, wie das dann die nächsten Wochen aussieht, wenn sich Teams besser darauf einstellen können, was die da offensiv veranstalten. Und vor allem dann nächste Woche gegen die Eagles, der nächste Härtetest, dann die Falcons, dann die Chiefs und dann die Buccaneers, die vielleicht bis dahin auch noch ungeschlagen sind.
Ja, nett. Also, wir werden einiges erfahren über die Saints. Ich glaube, das ist ein valider Punkt, ohne jetzt irgendwie auf diesen tollen Saisonstart der Saints da irgendwie was draufwerfen zu wollen.
Nee, überhaupt nicht. Aber
genau, es ist einfach neue Offense und wir werden mehr, also die Frage wird letztlich sein im Laufe der Saison: Teams werden mehr Antworten finden und Teams werden ihnen mehr Probleme bereiten. Haben sie dann einen Plan B, einen Plan C? Das ist ja immer die Frage.
In beiden Spielen noch nicht mal ansatzweise dazu gezwungen wurden, auf einen Plan B zu gehen, weil Plan A hervorragend und von Anfang an direkt, ich habe ja gesagt, die haben gepuntet, dann irgendwann mal im vierten Viertel. Ja. So, und vorher nicht, vorher haben sie jedes Mal gescored. Und ja, dann brauchst du keinen Plan B. Dann kannst du dich irgendwann im Laufe des dritten Viertels langsam zurücklehnen und Suche machen, wie man in Norddeutschland sagt. Ja, ein bisschen Suche haben auch die Ravens gemacht gegen die Raiders. Wo wir mehr auseinandergegangen sind als bei den Saints, wo wir uns einig waren, das könnte eine schwierige Saison werden, ist bei den Raiders. Ich war jetzt nicht mega optimistisch, deswegen würde ich auch behaupten, dass wir beide trotzdem nicht damit gerechnet haben, dass sie eine Chance gegen ein Contender-Team haben, wie die Ravens eins sein sollten zumindest. 26-23 gewinnen die Raiders. Und das war, muss man ganz ehrlich sagen, über weite Strecken von beiden Teams kein besonders berauschendes Spiel, kein gutes Spiel, gerade in Hälfte 1. Also eigentlich hätte man sich die erste Halbzeit komplett sparen können. Und eigentlich war die zweite Hälfte dann letztendlich spielentscheidend. Man hätte das auch halbieren können. Und ja, entscheidend war das, was für mich so ein bisschen entscheidend war, um zu sagen, die Raiders werden vielleicht nicht gut sein, aber halt auch nicht schlecht, weil sie diese Qualität in Sachen Playmakern haben. Und gerade offensiv Devontae Adams mit einem sehr, sehr starken Spiel. Dieser Catch an der Sideline werdet ihr bestimmt irgendwo schon gesehen haben.
Ja.
Wer irgendwann mal auf einem Footballfeld stand, egal in welcher Form, oder auch nur versucht hat, einen Ball zu fangen, während man mit Vollspeed eine Route läuft, nicht sieht, wo die Auslinie ist, also sie quasi nur fühlen kann, und dann noch so ein Catch im nach vorne fallen, wer das irgendwann schon mal ausprobiert hat, weiß, wie unfassbar schwer das sein muss, gerade dann in dem Surrounding NFL, wo es alles nochmal einen Ticken schneller geht. Brock Bowers, wo wir bei Playmakern offensiv sind, ist jetzt schon in der NFL angekommen in Woche 2. Gardner Minshew hat zwar viel Druck bekommen, aber hat die Bälle angebracht. Was war für dich aus Raiders Perspektive ja das Wichtigste, um dieses Spiel zu gewinnen?
In der Offense jetzt oder insgesamt?
Ich würde sagen offensiv erstmal.
Wenn wir Offense erstmal machen, also ich habe mir quasi genau das rausgeschrieben, was du gerade gesagt hast, Bowers und Adams als Duo.
Ja.
Und Bowers eben wirklich als Rookie-Titan genau das, was wir uns im Best Case erhofft haben. Ein Playmaker sofort, der einen direkten Impact hat, weil man ihm keine, in Anführungszeichen, Titan-Targets freischieben muss, sondern weil er mit dem Ball in der Hand was machen kann, kann vertikal gewinnen. Der hat als Receiver eben auch wirklich, wenn er nicht inline war, sondern außen war, in der Formation gewonnen. Der hat, ich glaube, jetzt einmal sogar mal einen Humphrey in der Route geschlagen, habe ich mir abgespeichert. Das waren die zwei Knackpunktspiele, also Adams und Bowers für die Raiders, was die Offense angeht. Adams dann vor allem im vierten Viertel dann diese tollen Plays gehabt, den Sideline-Catch, ein, zwei taffe Catches über die Mitte. Und das war ja der Best Case mit Gardner Minshew, den wir in der Division-Preview damals besprochen haben. Dass du eine Offense hast, die wahrscheinlich viel mit zwei Titans auf dem Platz steht, diese ganzen Playmaker draufbringt und Minshew als Ballverteiler dann einfach produktiv ist, indem er dafür sorgt, dass die Playmaker den Ball bekommen. Und dann eben Rollouts, einfache Plays, RPOs, ihm helfen, schnell zu spielen letztlich. Es war ja in diesem Spiel auch so, was du gerade so gesagt hast zur ersten Halbzeit, also es war ja wirklich auch lange so, dass Baltimore einfach komplett die Line of Scrimmage dominiert hat, defensiv. Die haben 5 Sacks insgesamt, sie haben im Run-Game ging quasi wieder gar nichts für die Raiders. Das haben sie, die Ravens, sehr, sehr gut kontrolliert. Und so die ersten Drives der Raiders, der Raiders da, fand ich auch echt nicht gut aus. Das war so, du hast sofort Druck auf Minshew. Protection war teilweise, hat nicht funktioniert oder war da irgendwie auch ein Fehler drin, haben eine Protection vermasselt. Viele Pässe dann auch, die keine Chance auf wirklichen Raumgewinn hatten. Runs, die nicht funktioniert haben. Also da ging nicht viel. Und so vom Gameflow her war es so ein Spiel, fand ich, wo man, wenn man die erste Hälfte sich anguckt, wartet man eigentlich drauf, dass die Ravens davonziehen. Das ist aber halt nur nie passiert. Und dann Minshew hatte diese Interception Mitte des zweiten Viertels, wo er den Ball halt auch gnadenlos unterwirft und Marlon Humphrey kann da rechtzeitig abstoppen. Vielleicht auch ein Kommunikationsproblem mit dem Receiver. Auf jeden Fall der Ball viel zu kurz letztlich. Es war dann aber eben so ein Thema, wenn du dann ein Team lange genug drin lässt in einem Spiel und halt als Favorit, und die Ravens waren, ich glaube, 9,5 Punkte waren sie am Ende Favorit, als deutlicher Favorit nicht den Deckel drauf machst, nicht da ein Two-Score-Game drauf machst und sagst, so, hier geht heute nichts für euch, dann kommt eben dieser Faktor, sie haben die Playmaker. Und dann war es auch wieder ein Thema, dass die Ravens-Defense doch ein paar Big Plays durch die Luft auch zugelassen hat. Trotzdem würde ich sagen, auch wenn die Raiders das mit der Offense natürlich dann drehen letztlich, also genug scoren, um das Spiel zu drehen, das hätte gar nicht möglich sein sollen, wenn die Ravens-Offense ihren Teil gemacht hätte.
Ja, haben sie aber nicht. Und wir haben schon so ein bisschen über die Probleme gesprochen, die man auch gegen die Chiefs schon gesehen hat, erahnen konnte, wo es dann am Ende sehr, sehr knapp war, wo man das auch am Ende absolut hätte gewinnen können. Aber das ist einfach vor allem im Passspiel zu wenig, was von den Ravens kommt, weil gerade am Boden ging es ja dann in Halbzeit 2 ein bisschen besser. 3 von 11 Third Downs konnte man nur in neue First Downs umwandeln. Justin Tucker mal wieder ein Field Goal verschossen.
Wieder ein langes, aber ja.
Ja, wieder ein langes, aber trotzdem.
Aber eigentlich ist er ja, genau, er ist ja eigentlich
es der ist Justin Tucker. Halt trifft. Die genau. Ansprüche sind extrem hoch.
Absolut.
Du kannst es genauer noch mal unter die Lupe nehmen, aber nur mit im Hinterkopf möchte ich auch hier den Schedule der nächsten 3 Wochen mal nennen. Cowboys, Bills, Bengals. Müssen wir uns Sorgen machen um die Ravens?
Es sind ja, also 2 dieser 3 Spiele werden ja jetzt schon fast, in Anführungszeichen, sofern es nach 2 Wochen möglich ist, Krisengipfel. Also Dallas kommt dann aus diesem Saints-Spiel nächste Woche. Und die Bengals in 3 Wochen, die stehen dann vielleicht auch irgendwie bei, weiß ich nicht, 1-3 oder so. Oder 2-2 bestenfalls. Also das sind ja auch Spiele, die unglaublich wichtig für beide Teams dann sein werden. Ja, wir hatten was, also ich würde da anknüpfen an das, was du am Anfang gesagt hast. Wir hatten nach dem Opener gegen Kansas City über Baltimores Offensive Line gesprochen. Und wir müssen nach diesem Spiel dringend über diese Offensive Line sprechen, weil die ist ein echtes Problem für Baltimore. Ich fand, in dieser Offense war absolut überhaupt kein Rhythmus drin. Lamar kreiert einiges, dieser Pass auf Flowers 4 Minuten vor der Halbzeit, wo er wirklich auch mehreren Pass-Rushern ausweicht und dann den Ball noch wegbringt, den Receiver findet. Solche Plays gab es ein paar, er macht natürlich Plays am Boden. Derrick Henry hat ein bisschen mehr gemacht, hatte auch mal einen längeren Run. Aber die Receiver sind unzuverlässig. Sie beenden ihre Drives nicht. 4 Three and Outs in dem Spiel für Baltimore. Und in der ersten Hälfte hatten sie 2 Drives über 8 und 10 Plays und beide eben enden nur mit Field Goals. Ich fand es wieder nicht konstant, wie sie den Ball gelaufen sind. Sie hatten wieder viel zu viele negative Plays, gerade auch früh im Spiel am Boden. Und dann eben diese Line und vor allem die rechte Seite der Line hat unglaublich gewackelt. Und natürlich, Max Crosby wird ein paar Plays gegen dich machen, das ist einfach so. Aber ich fand, beide Guards und Right Tackle haben riesige Probleme gehabt. Und da müssen wir einfach auch die Offseason-Strategie der Ravens kritisieren. Also die hatten solide bis gute Starter auf 3 Spots, die haben sie alle abgegeben in der Offseason und haben eben einfach auf 3 Line Starter-Spots gesagt, ja, da werfen wir Rookies und Second-Year-Late-Round-Picks und so rein und wird schon funktionieren. Und das tut's halt einfach nicht im Moment. Wenn ihr euch exemplarisch ein Play anschauen wollt, ich habe mir eins rausgeschrieben, 1:10 vor Ende des 3. Viertels, einfach mal auf die rechte Seite der Offensive Line achten. Da weiß auch keiner, wer wen nimmt. Es gab einen Drive, bei dem ich das Pacing und den Rhythmus mochte nach den ersten 1-2 Plays und das war der frühen 4. Viertel, mit dem sie auf 23-13 dann erhöht haben. Aber sie haben das offensiv nie unter Kontrolle gebracht, was für mich auch wieder, klar, die Raiders haben eine gute Front, aber was auch wieder viel darauf zurückkommt, dass sie keinen Floor haben, auf den sie sich dann stützen können. Und das ist eben die Offensive Line. Und da, ja, Credit an die Raiders Defense, absolut. Also vor allem Crosby, der hatte wieder ein tolles Spiel, der auch, glaube ich, wieder jeden einzelnen Defense-Snap gespielt, wie schon in Woche 1. Aber wenn wir auf die Ravens schauen und was möglich sein kann für Baltimore dieses Jahr, ich glaube, diese Erwartungen müssen wir ziemlich anpassen im Moment einfach, weil wenn sich die Offensive Line nicht deutlich stabilisiert, dann sind sie offensiv nicht so gut, dass Lamar und Zay Flowers und Henry oder wie auch immer das kompensieren können. Und das war hier ein klarer Vorgeschmack darauf.
Du darfst nicht gegen ein Team verlieren, in meinen Augen, was gerade deutlich, am Ende relativ deutlich gegen die Chargers in Woche 1 verloren hat. Aber für die Raiders kann es jetzt auch vielleicht so einen kleinen Lauf erzeugen. Man spielt jetzt gegen die Panthers, die Browns, die Broncos, die Steelers. Da sehe ich sie jetzt in den wenigsten Spielen als klaren Außenseiter, ehrlicherweise. Ja, das nochmal vorsichtig zu formulieren. Das könnte jetzt auch so einen kleinen Schneeballeffekt in positiver Weise
und
geben
bei den Ravens, Raiders. Also die Ravens schauen halt jetzt auf dieses Spiel und werden natürlich hadern mit vielen Situationen. Ich fand, es gab so 3 Knackpunkte in dem Spiel. Das eine war ja die Interception, die nicht auf Lamar Jackson ging, sondern auf Rashad Bateman, der da den Ball nicht kontrollieren kann und dann der Abpraller bei den Raiders landet.
Ja, stimmt. Ja.
Und dann natürlich die Pass Interference gegen Brandon Stevens in der eigenen Endzone. Ja. Fand ich einen harten Call. Ja, also keiner, den du jetzt nicht machen darfst, aber einen harten Call. Und dann eben natürlich dann direkt beim nächsten Drive Ravens gehen 3 and out und nach einem Sack bei First Down, wo wieder die rechte Seite der Line überhaupt nichts geblockt kriegt. Dann punten sie und der Punt fliegt halt 24 Yards und geht da out of bounds. Und das war für die Raiders dann die Einladung, das kurze Game-Winning-Field-Goal, den kurzen Game-Winning-Field-Goal-Drive zu spielen. Das sind so alles so Knackpunkte, die dann für Baltimore nicht gut gelaufen sind. Aber die Grund- oder der Haupt-Takeaway aus Ravens Sicht sollte in meinen Augen eben sein, defensiv, du musst da mit neuem Defensive Coordinator, dauert vielleicht auch ein bisschen, muss die Kommunikation in der Secondary, glaube ich, wieder ein bisschen besser werden. Aber vor allem diese Offensive Line. das muss dringend, dringend, dringend repariert werden. Und wenn sie das nicht schaffen, dann kriegst du jetzt diesen Stretch aus 3 Spielen. Und wenn sie da jetzt 1-2 gehen und irgendwie 1-4 stehen, dann wird es sehr, sehr schwer, da wieder zurückzukommen.
Gerade in dieser Conference, wo es einige Teams gibt, wo man auch eine positive Entwicklung sehen kann. Mhm. Aber wir gucken jetzt in die andere Conference, in die NFC. Du hattest einen guten Riecher. Und zwar, dass die Minnesota Vikings Defense den 49ers, insbesondere Brock Purdy, Probleme machen kann. Und das haben sie mal wieder geschafft. Die Vikings gewinnen am Ende mit 23-17. Und die 49ers, die konnten ja eigentlich sogar den Ball bewegen. Wenn ihr euch einfach nur die Stats anguckt, sieht das gar nicht so verkehrt aus. Also Purdy mit über 300 Yards, Kittel mit einigen Receiving Yards, Deebo Samuel, ja, John Mason am Boden. Aber es hat am Ende nicht besonders gut funktioniert, unterm Strich auch nicht gut genug funktioniert, weil Purdy 6-mal gesackt wurde, er eine Interception geworfen hat und in meinen Augen hätten es mal wieder 1-2 mehr sein können. Dann noch ein Fumble, der hatte jetzt nichts direkt wahrscheinlich mit den Vikings zu tun, mit der Vikings
Defense. Ja, das war einfach Pech. Also das war wirklich, der rutscht ihm der Ball aus der Hand und er fliegt ja dann wirklich, also er will ihn werfen und der Ball rutscht ihm weg und dann segelt er ja wirklich auch genau zu dem einen einzigen Vikings-Spieler, der da irgendwo war und der die Augen auf den Ball hatte und der den halt dann abfangen konnte. Also steht als Fumble im Statsheet, war so eine halbe Interception.
Ja.
Aber der war halt einfach Pech. Aber ich bin voll bei dir. Purdy hätte an anderer Stelle 1-2 Interceptions mehr auch haben können dafür.
Ja, Brian Flores scheint das Kryptonit von Brock Purdy zu sein.
Ja, ich glaube, wir werden bald intensiver über diese Vikings-Defense sprechen müssen, weil das ist immer noch eine ordentliche Dosis Wahnsinn in dieser Unit. so wie letztes Jahr. Aber ich finde, das Feintuning ist viel besser geworden. Und sie haben natürlich auch eine höhere individuelle Qualität, haben wir drüber gesprochen, gerade was die Edge-Rusher angeht. Letztes Jahr war es einfach eine Defense, die in extrem gelebt hat. Also Nummer 1 Blitzrate, Nummer 1 Dreimann-Rush. Sie waren wirklich so, wir versuchen irgendwie mit Ducktape das irgendwie zusammenzukleben und sind möglichst außergewöhnlich. Und in der ersten Saisonhälfte hat das Gegnern Probleme bereitet. Aber wir haben gesehen dann auch letztes Jahr in der zweiten Saisonhälfte, dass sich mehr Offenses auch drauf einstellen konnten. Ich finde, das sieht jetzt nach der 2.0-Version dieser Defense aus. Viel robuster auch, was die weitere Saisonprognose angeht. Und spezifisch für dieses Matchup hier, also verglichen mit dem Matchup letztes Jahr gegen die Niners, ich fand zwar auch hier so, Minnesota hat das Run-Game eben in kritischen Momenten stoppen können. Die Niners sind im Ball sogar ein bisschen besser gelaufen als letztes Jahr. Da hat Minnesota dann viel mit Blitzern gegen den Run gearbeitet und hat dann in der Red Zone bei Third Down, da haben sie den Run häufig stoppen können. Der Unterschied für mich war auf der Seite des Balls, dass Minnesota zwar auch wieder viel geblitzt hat, ungefähr die Hälfte von Purdy's Dropbacks geblitzt hat, aber im Gegensatz zu dem Matchup letztes Jahr, wo Purdy und die Niners ja den Blitz aufgefressen haben, hatten ja über 10 Yards pro Play, wenn sie geblitzt wurden, war das dieses Mal viel, viel effektiver. Sie sind viel häufiger zu Purdy gekommen, sie haben viel häufiger dann auch die Plays defensiv gemacht. Ich fand die Blitzes besser dosiert, ich fand die Coverages besser damit abgestimmt und das hat Purdy massive Probleme bereitet. Also teilweise war es natürlich auch dann die Line, wenn Blitzes nicht gut aufgenommen wurden. Aber es war auch ab und zu Purdy bei diesen Sacks, wo er eben hot sein müsste, also den Ball schnell werfen müsste, weil ein freier Rusher einfach kommt. Also einer mehr, der geblockt werden kann und er ist nicht registriert. Diese 6 Sacks am Ende waren natürlich auch Teil der Story, warum Minnesota das gewonnen hat. Und Purdy, ja, also diese Turnover-Plays, letzte Woche gegen die Jets ja auch schon, er hatte ein paar spät über die Mitte in ganz, ganz kleine und ganz, ganz späte Fenster, wurde gegen die Jets nicht bestraft. Hier dann eben schon mal, jetzt diese 2 Turnover am Ende, wie gesagt, ich finde es in Summe in Ordnung. Er hätte einen mehr haben können, er hätte einen weniger haben können. Aber er hat auch eben früh im Spiel Glück gehabt. Eigentlich gleich die ersten beiden Drives, jeweils bei Third Down, hat er solche Risikobälle geworfen. Dann später noch mal einen Ball, den er zu Kittel in Double Coverage forcieren wollte. Und der rutscht dem Corner durch die Hände. Das hätte auch noch eine Interception sein können. Wir hatten in Woche 1, oder wir hatten in der Preview darüber gesprochen, dass die Niners in Woche 1 gegen eine Jets-Defense, die in puncto individueller Qualität sicher besser ist als Minnesota, sehr, sehr gut aussah. Aber die Vikings sind einfach so spezifisch, was das Matchup angeht und so ungewöhnlich eben irgendwo auch. Und wo letztes Jahr eben San Francisco den Ball noch gut bewegen konnte durch die Luft und dann halt letztlich nur spät irgendwo mit einem Turnover noch gestoppt wurde, war das hier nicht der Fall. Also das war ein besseres Spiel von der Vikings-Defense. Die hatten Ayuk häufiger auch in Double Coverage, haben den quasi rausgenommen aus dem Spiel. Und dann haben sie eben genug Drives gestört und beendet, auch weil Purdy letztlich eben gewackelt hat.
Ja, Ayuk hatte, glaube ich, 2 Yards nach der ersten Halbzeit.
Ja.
Aber ich fand es halt auch auffällig, was so untypisch ist für die 49ers-Offense, dass Brock Purdy so oft in enge Fenster werfen musste, weil es gar nicht diese offenen Targets in dem Sinne gab. Ja, aber gleichzeitig auch die Defense mit Problemen. Ich meine, Fred Warner hat sie quasi im Alleingang im Spiel gehalten. Das kaschiert so ein bisschen, wo die da Probleme hatten gegen ihren ehemaligen Backup-Quarterback, gegen Sam Darnold. Man hatte Probleme gegen Justin Jefferson im Vergleich zu Ayuk, der 2 Yards nach der ersten Halbzeit hatte. Hatte Jefferson, glaube ich, über 130, auf jeden Fall über 100. Und wenn du den versuchst, mit 2 Safeties zu covern, bei dem 97-Yard-Touchdown, den er hatte. Generell die Secondary anfällig. Und man muss halt dazu bedenken, also A, nicht nur ist es Sam Darnold, sondern Justin Jefferson musste raus. Mhm. Addison hat gefehlt. TJ Hawkinson fehlt nach wie vor. Das ist halt schon krass, wie die Vikings dann den Ball bewegen konnten. Und es gab einen Drive, im vierten Viertel müsste das gewesen sein, einer der letzten Drives, wo Sam Darnold mehr Third Downs converted hat als Brock Purdy in dem ganzen Spiel. Dann hatte das Special Team der Vikings noch ein Big Play. Die Vikings waren unterm Strich das bessere Team und haben verdient gewonnen, in meinen Augen.
In der Summe eben. Also ich fand schon, dass vor allem in der ersten Halbzeit, also wir sind aus der ersten Halbzeit rausgegangen, das war ja unser Spiel bei RTL Plus, und wir sind aus der ersten Halbzeit rausgegangen und da habe ich gesagt, die Niners Offense bewegt den Ball hier besser. Sie müssen sich halt belohnen. Weil ich fand, die Niners waren da schon konstanter. Minnesota hat da noch mehr gestruggelt. Aber eben, letztlich, du bist ein Underdog in diesem Spiel als Vikings oder aus Vikings Sicht. Und du musst dann eben letztlich diese entscheidenden Plays machen. Und ich habe mir 7 Big Plays in diesem Spiel notiert, die in meinen Augen spielentscheidend waren oder spielentscheidend hätten sein können. 5 davon zugunsten der Vikings. Das waren der Block Punt früh im Spiel, wo sie direkt draus scoren können. Der Goal Line Stand bei Fourth Down. Direkt danach der 97-Yard-Touchdown und eben diese beiden Turnover von Purdy. Und letztlich, das ist die Formel. Big Plays für sich entscheiden, in der Red Zone defensiv nur Field Goals zulassen und dann eben selbst, gerade in der zweiten Halbzeit, den Ball gut genug, lange genug bewegen, um eben den Gegner auf Abstand zu halten. Und das fand ich dann in der zweiten Halbzeit auch echt gut, wo sie, fand ich, auch den Ball ein bisschen besser gelaufen sind, ehrlicherweise. Das war dann teilweise eben auch ohne Aaron Jones. Das hat in ein bisschen mehr Explosivität vielleicht ihnen gegeben, dass sie da den Ball ein bisschen besser am Boden bewegen konnten in der zweiten Halbzeit. Hatten sie auch ein paar mehr Plays, die dann zu First Downs geführt hatten. Und dann dieser Drive von Darnold. In meinen Augen klar der beste Drive von ihm in dieser Saison. Bisher ein paar tolle Pässe bei Third Down, kritische Spielsituationen. Darnold hatte absolut auch Fehler drin. Also, das soll jetzt nicht irgendwie so ein totaler Lobgesang auf Sam Darnold sein, aber was er gemacht hat, eben vor allem in den entscheidenden Momenten dieses Spiels, das ist das absolute Maximum, was man von so einem Quarterback erwarten kann. Jalen Naylor entwickelt sich zu einem interessanten Spieler. Der war ja eh schon die Nummer 2 in diesem Spiel, eben ohne Addison am Ende dann der de facto Nummer 1 Receiver, weil Jefferson raus musste. Ty Chandler dann in der zweiten Hälfte sah, fand ich sehr, sehr gut aus. Und meine größte Mismatch-Sorge aus Vikings Sicht war ja, wie Darnold vor allem mit dem Interior-Pressure umgehen würde. Und bis auf so 2 Plays, fand ich, hat er das echt gut gemacht. Er hatte einen frühen Scramble gegen Pressure für einen First Down. Er hat die Pocket besser gemanagt, als ich das erwartet hatte. Und muss man ja auch sagen, Minnesota hat ja sogar einiges liegen lassen. Also ich habe es gerade gesagt, 7 Big Plays in meinen Augen und 2 davon eben gegen die Vikings. Und das war einmal diese Interception von Darnold, wo Fred Warner das halt komplett liest, ihn absolut in diesen Wurf reinloggt, natürlich unglaublich gut gemacht und ihn dann abfängt. Und es war natürlich der Fumble von Aaron Jones, der ein paar Zentimeter vor der Goal-Line war, auch wieder Fred Warner. Und wenn der den über die Goal-Line kriegt, dann steht 27-7. Und das ist wahrscheinlich das Ende von diesem Spiel. Das heißt, selbst wenn wir jetzt sagen, ja, also die Vikings hier, ne, so ein bisschen Drahtseilarg, Big Plays gemacht, stimmt auch ein Stück weit. Aber umgekehrt kann man halt auch sagen, Minnesota hat selber ja noch einige Gelegenheiten liegen gelassen.
Die Vikings jetzt nächste Woche gegen die Texans, die im Sunday Night Game jetzt nicht komplett unschlagbar wirkten, um es mal so zu formulieren. Und die 49ers gegen die LA Rams, die natürlich verletzungsgebeutelt sind und noch verletzungsgebeutelter nach dem gestrigen Spiel höchstwahrscheinlich. Das waren 3 sehr unterhaltsame Spiele. Es gab noch einige mehr. Hier mal die weiteren Ergebnisse. Ich habe schon gesagt, die Bucks haben die Lions geschlagen. Überraschend mit 20-16. Die Packers mit Malik Willis schlagen die Colts 16-10. Die Jets haben sich lange schwer getan, am Ende dann doch noch gewonnen gegen die Titans mit 24-17. Die Seahawks haben sich auch schwer getan gegen die Patriots. Wir haben über diese Partie gesprochen in Sachen wie legit sind die Patriots Defense. Am Ende ist es ein knappes 23-20 für die Seahawks. Mhm. Die Commanders hoch überlegen gegen die Giants mit 21-18.
Hast du die Stat dazu gesehen zu dem
Spiel?
Ja. Unfassbar. Also wirklich, wer es nicht gesehen hat, ich hatte es auch getweetet. Es ist wirklich ein historisches Spiel in dem Sinne von, dass die Giants das eigentlich niemals verlieren dürfen. Die Giants haben 3 Touchdowns gescored in diesem Spiel. Die Commanders haben keinen Touchdown gescored. Die waren 0-6 in der Red Zone, was Touchdowns angeht. Und trotzdem haben die Giants dieses Spiel verloren. Also das ist völlig, völlig absurd.
Jane Daniels Magic. Wirklich dominant waren die Chargers gegen die Panthers. Mhm. Ich möchte noch mal die Frage stellen, die ich in der Donnerstagsfolge gestellt habe. Gegen wen wollen die Panthers gewinnen?
Also die Frage, da muss man jetzt schon fast sagen, die shiftet ja schon fast so ein bisschen zu, wann nehmen die Bryce Young mal raus?
Das war furchtbar.
Im Moment, also es geht darum, ihn irgendwie drin auch zu, so, ne, ihm Spielpraxis zu geben. Aber an irgendeinem Punkt musst du auch mal sowohl an seine Psyche als auch an das Team denken. Und Andy Dalton wird jetzt keine Bäume ausreißen, wenn der da reinkommt. Aber der, glaube ich, mit dem wäre die Offense wahrscheinlich zumindest funktional. Und im Moment ist es ja einfach nicht.
Bryce Young wirklich katastrophal gestern wieder gewesen. Die Browns überraschen ein bisschen zumindest und schlagen die Jaguars mit 18-13. Die Rams gehen komplett unter gegen die Cardinals, die. Also ja, Rams verletzungsgebeutelt, aber was die Cardinals da gestern gemacht haben, offensiv 41-10 am Ende, das Breakout-Spiel von Marvin Harrison Jr. Die Steelers gewinnen mal wieder mit geringstem Aufwand. Obwohl, ein bisschen mehr haben sie gemacht. Sie haben mal einen Touchdown erzielt mit 13-6.
Ist mittlerweile schon echt. Also ich ziehe da ja meinen Hut davor, wie die Steelers da solche Spiele immer gewinnen. Es ist nicht überhaupt das Unterhaltsamste. Ja, aber
sie waren besser. Die waren besser gestern.
Plays, genau. Justin Fields hat ein paar gute Pässe geworfen. Und auch hier, also Bo Nix, das ist noch ein weiter Weg.
Ja, gegen die Broncos am Ende gewonnen. Und die Bengals ganz, ganz knapp gegen die Chiefs verloren. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, am Ende gewinnen immer die Chiefs. 26-25. Aber ich glaube, man kann einiges Positives mitnehmen aus dieser Partie, aus Bengals Perspektive. Mhm. Und dann Sunday Night Game. Die Texans schlagen sehr. Wie soll ich das formulieren? Sehr
im Stile einer
schmucklos. Ja, schmucklos. Wie ein gutes Springpferd. Schlagen die Bears mit 19-13. Und dann gibt es noch eine weitere Partie. Heute Nacht Monday Night Game. Die 2-0 Teams der NFC. Ich möchte sie euch einmal vorlesen. Stand jetzt. Vikings, klar. Wer hat es nicht geahnt? Die Saints, klar. Wer hat es nicht geahnt? Die Bucks, natürlich. Wer auch sonst? Und die Seahawks. Aber die Eagles können dazukommen und gleichzeitig können sie heute Nacht die Falcons auf 0-2 stellen. Kirk Cousins, Monday Night Game. Na? Soll ich euch nochmal die Statistik nennen? Jetzt nicht von Primetime-Spielen, aber von Monday Night Games. 3-10.
Monday Night ist besonders schlimm, gell?
3-10. 3 Siege in 13 Monday Night Games. Ja. Aber was dazukommt, ist ja, wir sprechen hier von einem Rekord, von einem fitten Kirk Cousins, mal mehr, mal weniger. Und wir wissen nicht so richtig, wie fit er aktuell ist. Die Bedenken sind groß nach Woche Nummer 1, wo er den Ball überhaupt nicht tief geworfen hat, nicht in seine Würfe reingesteppt ist, wo man schon noch gesehen hat, dass der Mann sich die Achillessehne gerissen hat. Wie viel Hoffnung hast du hier gegen eine Eagles-Defense, die nicht ohne ist?
Ich bin noch ein bisschen neutral, weil ich will jedem da, Zach Robinson, ne, hat sein erstes Spiel gecallt als Offensive Coordinator, ich will jedem da die Chance geben, aber ich glaube, wir werden es früh sehen in dem Spiel. Also wenn die ersten 2-3 Drives der Falcons durch sind, dann werden wir relativ früh wissen, glaube ich, wo es hingeht. Wir haben ja am Montag schon ausführlich drüber gesprochen, wir haben in unseren Overreactions am Donnerstag drüber gesprochen, über die Falcons, da werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen alles, aber selbst wenn es schematisch so geplant war, dass sie vielleicht ein bisschen mehr aus der Pistol spielen wollen, wie die Rams, von denen Zach Robinson ja kommt, das kann nicht die alleinige Identität der Offense sein mit Kirk Cousins als Quarterback. Kein einziger Play-Action-Rollout, generell, ich glaube, gar kein Play-Action. Eine total isolierte Offense, was Formation und Plays daraus anging. Und das haben die Steelers eben in Woche 1 an der Landung Scrimmage aufgefressen. Jetzt, Eagles haben jetzt keinen TJ Watt, aber die Eagles haben Jalen Carter, die Eagles haben Josh Sweat.
Eagles haben Zach Bourne.
Korrekt, absolut korrekt.
Der ein richtig gutes Spiel hatte in Woche 1.
Richtig. Bryce Huff, wenn der in offensichtliche Passing-Situationen kommt, Brandon Graham immer noch so als Rotationsspieler. Das war jetzt kein dominanter Pass-Rush in Woche 1 gegen die Packers, aber es ist ein funktionaler, der im richtigen Matchup dominant sein kann. Und wenn Atlanta eben wieder so isoliert ist offensiv, dann wird es wahrscheinlich das richtige Matchup für die Eagles defensiv sein. Ich glaube, dann hast du Jalen Carter, der da ein Monsterspiel haben kann. Bryce Huff mit seinem Speed gegen Caleb McGarry in Passing-Situationen. Kein gutes Matchup für Atlanta. Coverage-mäßig war es das, was wir von Fangio erwarten konnten. Viele leichte Boxes, viel Too-High vor dem Snap, viel Coverage-Rotation nach dem Snap. Ich glaube, das wird hier auch gut funktionieren für sie, weil du musst gegen diese Offense eben vor allem die Mitte des Feldes in Coverage bestmöglich wegnehmen. Da werden wir bestimmt CJ Gardner-Johnson häufig nach vorne kommen sehen nach dem Snap, diese tiefen Crosser, um die wegzunehmen. Bestimmt auch mal ihn direkt gegen Kyle Pitts in einzelnen Situationen. Quinion Mitchell gegen Drake London, das ist noch das andere interessante Matchup, was das angeht. Mitchell hatte in Woche 1 ein paar Probleme in Coverage, hatte aber auch 2 Pass-Breakups, also hat auch ein paar Plays gemacht. Und die Falcons haben ja Drake London auch gar nicht eingebunden bekommen im ersten Spiel.
Ja. Besser eingebunden war AJ Brown auf der anderen Seite bei den Philadelphia Eagles mit 119 Yards am Ende. Aber der wird nicht spielen. Mhm. Der fällt aus. Und Jalen Hurts hatte gar kein gutes erstes Spiel, auch wenn es am Ende sah es nicht so schlecht aus, was das Ergebnis angeht. Aber Jalen Hurts individuell kein gutes Spiel und jetzt ohne seine Nummer 1 wird es nicht viel leichter. Devonta Smith ist natürlich dann noch da. Mhm. Der ist jetzt de facto die Nummer 1, aber wer dann? Wir haben die Tiefe dahinter angesprochen vor der Saison. Jahan Dotson muss jetzt liefern. Johnny Wilson, 6. Runden-Pick, hatte, glaube ich, 1 Target, 0 Catches in Woche Nummer 1. Da wird man mehr brauchen.
Auf jeden Fall. Also, ich will auch von den Falcons, will ich ja gerade jetzt ohne AJ Brown, weil mit AJ Brown.
Eagles meinst du?
Nee, ich meine von der Falcons Defense.
Ach so.
Weil gerade ohne AJ Brown musst du ja jetzt nicht defensiv, coverage-mäßig ganz so vorsichtig sein. Weil. Mhm. Na, wenn du AJ Brown hast, klar, dann musst du irgendwie wahrscheinlich AJ Terrell helfen. Wir haben gesehen, wie der letzte Woche auch mit Pickens Probleme hatte. Und AJ Brown ist ja jetzt nicht weniger physisch als Receiver. Da hättest du mehr helfen müssen. Das hätte sich wahrscheinlich limitiert. Das fällt jetzt weg, dieser Faktor. Das heißt eben wirklich, Devonta Smith, auch ein guter Receiver. Aber wenn es nur einer von denen ist, sozusagen, plus eben, was sie underneath mit Tyden und so machen können, denke ich schon, dass es auch deine Coverage-Optionen verändert aus Falcons Sicht. Und ich will eben sehen, dass die den Eagles zumindest mehr versuchen, diese Probleme zu bereiten, die wir eigentlich von den Packers in Woche 1 erwartet haben. Weil worüber haben wir die ganze Zeit letztes Jahr mit der Eagles Offense gesprochen? Wir haben darüber gesprochen, dass sie keine Antworten auf den Blitz hatten. Und spezifisch auf Big Blitzes, also 6 oder mehr, die kommen. Und die Packers haben ihn bei nur 9 Dropbacks geblitzt. Da hatten die Eagles auch gute Antworten. Also ich fand, es war mit der beste Part der Eagles Offense in Woche 1, was das Passing Game angeht, dass sie da Antworten gefunden haben und Jalen Hurts sich auch bedient hat. Aber sie hatten keinen einzigen Big Blitz. Also diese 6-Mann-Blitzes, wo sie wirklich dann die Eagles oder Jalen Hurts zwingen, schnell Entscheidungen zu treffen, den Ball schnell zu werfen, den richtigen Read schnell zu haben. Das will ich von den Falcons diese Woche sehen. Generell für dieses Matchup, einfach um Eagles und Hurts auch zu testen hier. Aber umso mehr, wenn wir davon ausgehen, dass Atlantas Offense immer noch wackelig ist, dann werden sie ein paar Big Plays von der eigenen Defense brauchen. Die können hier kommen. Atlanta hat dann auch die Safeties, um vielleicht dann ein Play zu machen. Wie gesagt, ohne AJ Brown. Das macht natürlich einige Dinge leichter, gerade auch strukturell, was du defensiv machen kannst. Ich vermute ehrlich gesagt, dass das ein Run-Heavy-Spiel wird für die Eagles. Ich glaube, dass die den Ball hier sehr, sehr viel laufen werden. Ja, Saquon Barkley sah ja ziemlich gut aus in Woche 1. Ich denke, darüber wird es viel laufen. Und dann müssen die Eagles, oder da müssen die Falcons hier erstmal zeigen, dass sie da im Run-Game eben auch defensiv an der Line of Scrimmage halten können.
Hast du die Quoten? Ah, ich habe die Quoten. Habe ich die Quoten?
Eagles sind, glaube ich, 6-7 Punkte Favorit, irgendwie sowas.
6 Punkte, genau. Mhm. 6 Punkte sind die Eagles vorne, also deutliche Nummer. Spricht auch viel dafür. Die Falcons müssten offensiv auf jeden Fall ein ganz anderes Gesicht zeigen und Kirk Cousins müsste Monday Night ein anderes Gesicht zeigen. Wobei man aber sagen muss, hat er, glaube ich, auch selber jetzt vor dem Spiel gesagt, er selber hat eigentlich gar nicht so anders performt. Sie haben nur die Spiele verloren. Also er sieht sich nicht in der Schuld, was das angeht. Naja.
Sehr gut. Ja, also wenn die Eagles hier bei 100% wären, also mit AJ Brown, hätte ich gesagt, gib mir selbst mit den 6 Punkten die Eagles. So könnte ich mir einfach vorstellen, dass das ein Spiel wird, was so ein bisschen zäher ist. Vielleicht eben, wie gesagt, mehr Run-Game auf beiden Seiten. Und vielleicht ein bisschen mehr Low-Scoring.
Du meinst so zäh wie das Saints-Cowboys-Spiel? Das Low-Scoring-Cowboys-Spiel, was du erwartet hast?
Saints, haben mich dieses Jahr wirklich bisher auf dem falschen Fuß erwischt?
Ja, wen nicht? Also, wir haben wenig Beschwerden tatsächlich von Saints-Fans vor der Saison gehört, obwohl wir so skeptisch waren. Also, es kann nicht so viele Optimisten gegeben haben.
Nee, ich habe auch jetzt, also muss ich auch ehrlich sagen, ich habe auch jetzt einige Saints-Fans so in meinen verschiedenen Mentions und so gehabt und die waren eigentlich alle sehr, sehr cool. Also die waren alle so, sie haben es halt selber nicht erwartet, aber natürlich haben sie es auch nicht so negativ predicted wie ich jetzt. Deswegen, aber es war eigentlich alles ein sehr, sehr guter Austausch.
Gut, grundsätzlich gehst du da, also wir waren ja schon unterm Konsens mit unseren Erwartungen.
Ja.
Und als Fan gehst du natürlich noch mal einen Ticken optimistischer ran.
Genau, aber der Vibe bei Saints-Fans jetzt in der Offseason, widersprecht mir gerne, wenn ihr Saints-Fans seid und das hört. Der Vibe bei Saints-Fans war ja wirklich so, wir sind genervt, wir haben keinen Bock mehr.
Ja.
Dieses Team geht nirgendwo hin, wir wissen mit Derek Carr, das wird nichts und wir müssen eigentlich
aber,
jetzt ein Rebuild machen.
Wie gesagt, abwarten, Freunde. 2 Wochen. Also es gibt nach Woche 2 auch noch Overreactions und
das stimmt.
Ich bin natürlich weit weg davon, jetzt zu sagen, welchen Pick? Nummer 2, Nummer 3 Pick
overall
oder so.
Hattest du sie, glaube ich, ja. Ich hatte sie 5 overall.
Da bin ich weit weg jetzt von aktuell. Ja. Ich bin
also Top
5
werden sie nicht picken. Top 5 werden sie nicht picken. Das
ist sehr unwahrscheinlich.
Hau ich hier gerne raus.
Das ist sehr unwahrscheinlich. Da gehe ich auch mit. Aber ich sehe die jetzt nicht als ein Top-Team der NFC nach 2 Wochen, auch wenn sie gerade ein vermeintliches Top-Team geschlagen haben. Aber wir haben genug über die Saints gesprochen. Werden wir wahrscheinlich im Laufe der Saison auch noch machen. Am Mittwoch sprechen wir über viele andere Teams, beziehungsweise am Donnerstag hört ihr das Ganze natürlich dann. Das war Montalk für Woche Nummer 2 in der NFL. Wir hören uns, wie gesagt, Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.